Hallo Leonard, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und ja, wir sind jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal zusammen gepodcastet haben.
Wir haben, glaube ich, noch nie zumindest noch nie via Zoom, ja.
Ja, das tut mir auch echt leid. Nächstes Mal nehmen wir auch gerne Jitsi. Und zwar geht es um 20 Jahre Wikipedia und das ist ein Thema, was uns beide schon sehr lange verfolgt. Vielleicht erzählst du mal, erinnerst du dich noch an dein erstes Erlebnis mit der Wikipedia?
Ich habe drüber nachgedacht, ob ich mich erinnern kann, wann ich zum ersten Mal Wikipedia benutzt habe, aber das ist dann trotzdem irgendwie, glaube ich, nicht so ein eindrückliches Erlebnis für Leute, die nicht dann von Anfang an auch gleich mit editiert haben. Ich kann mich erinnern, dass eigentlich Wikipedia dann schon recht früh irgendwie für mich als ein Beispiel da war für die Anwendung der Open-Source-Idee jenseits von Software. Also ich habe mich in meiner Diplomarbeit im BWL beschäftigt mit Open-Source-Software-Entwicklung und der Organisation von Open-Source-Software-Entwicklung. Und das war für mich sehr spannend. Da habe ich zum ersten Mal mich intensiver mit Open-Source als Konzept, als Philosophie auch auseinandergesetzt, freie Software kennengelernt und so weiter. Und und da war dann halt recht zu der Zeit, das war 2002, 2003, da war die Wikipedia noch sehr jung und vor allem schlecht zu erreichen. Also die Wikipedia hatte damals ja größte Probleme, die Server der wachsenden Nachfrage entsprechend zu skalieren.
Ja, das war in etwa auch die Zeit, wo ich anfing, auch aus einer ähnlichen Richtung kommend oder der gleichen Richtung kommend, dass ich mich mit freier Software, also quasi dem Konzept von Open Source Software, lange beschäftigt hatte, seit Ende der 90er Jahre. Und es war immer ein bisschen kompliziert, Nicht-Entwicklern das Entwicklungsmodell zu erklären. Man hat das dann mit Kochrezepten und dergleichen gemacht und wir waren total happy, als es irgendwann die Wikipedia gab und die dann auch ein bisschen populärer wurde, dass man es anhand dieses Beispiels erklären konnte, was ist eigentlich Open Source, was ist freie Kollaboration. Das muss auch so 2001, 2002 spätestens gewesen sein, wo dann auf den Konferenzen, die es damals gab, wie die Wizards of OS, eigentlich das schon diskutiert wurde, wo es eigentlich darum ging, was kommt eigentlich nach freier Software? So, ne? Auf welche anderen Bereiche kann dieses Entwicklungsmodell rübergehen? Und seitdem ist die Wikipedia eigentlich das Anschauungsbeispiel, das Linux und alle anderen Entwicklungs-Communities sozusagen nochmal übertroffen hat in Reichweite, Bekanntheit, aber auch, was die meisten Menschen tatsächlich irgendwie in ihr Leben integriert haben. Das heißt, mittlerweile ist die Wikipedia für alle mehr oder weniger dabei und sei es nur, dass sie in die Suchmaschine ihrer Wahl eine Frage stellen und Wikipedia ist einer der ersten Treffer, der gelistet wird.
Ja, ist lustig, dass du die Wizards of OS erwähnst, weil wenn du mich wirklich nach meiner ersten wirklich intensiven Wikipedia-Erinnerung fragst oder dann nach quasi dem ersten Scheitern auf die Wikipedia zuzugreifen, dann war das die Wizards of OS 2006 in Berlin. Da habe ich nämlich dann den Kurt Janssen interviewt, der war damals Vorsitzender und Gründer von Wikimedia Deutschland, dem ersten Wikimedia-Verein außerhalb der USA. Also und witzigerweise hat mir der auch erzählt, dass der Grund, warum sie eigentlich dann diesen Verein in Deutschland gegründet haben, war jener, dass sie eben auch fanden, die Wikipedia ist toll, die haben dann natürlich mitgeschrieben, aber sie sahen die Probleme, die es gab mit den Servern und sie wollten eigentlich vor allem Geld sammeln, um die Serverkapazitäten zu steigern. Das war dann aber gar nicht so leicht, weil man mit einem deutschen Verein, der Gemeinnützigkeit anstrebt, auch damals schon Geld einsammelt zur Förderung freien Wissens, war es dann ja, das Geld nicht einfach weiterschicken kann an irgendeine Foundation in den USA, damit die dann da Serverkapazitäten kaufen. Und das heißt, die mussten sich eigentlich dann mal überlegen, wir wollen quasi, dass die Wikipedia auch im Internet erreichbar bleibt, obwohl immer mehr Leute darauf zugreifen. Und ich glaube, sie haben zuerst mal wirklich auch versucht, Server selber dann anzumieten und so. Also das waren so die ersten, auch dann würde ich sagen, für mich jetzt als Wissenschaftler, der sich ja mit eben digitalen Organisationsformen dann auch begonnen hat zu beschäftigen, da habe ich zum ersten Mal ein Interview geführt zum Thema Wikipedia. Das war für mich so der Einstieg in die Wikipedia-Forschung, wo ich eben von der Organisationsseite auch gekommen bin. Und eben Wikimedia Deutschland und dann diese anderen Wikimedia-Vereine und auch diese viel mehrfache Internationalisierung auch der Wikipedia, einerseits als Projekt, Wikipedia hat ja Sprachversionen von Anfang an unterstützt fast und das heißt, es war immer schon mehrsprachig und es gibt ja bis heute hunderte Sprachversionen. Aber dann als Organisation war das gar nicht so klar. Also da hat ja die Foundation wurde erst 2003 gegründet, fast 3 Jahre nach der Gründung der Wikipedia selbst und die Ländervereine eben dann, wie gesagt, noch später der deutsche Wikimedia-Verein, will ich jetzt nichts Falsches sagen, ob es 2004 war, glaube ich, genau. Ja.
Was denkst du, macht die Wikipedia aus? Warum ist sie so erfolgreich geworden?
Ja, ich würde mal sagen, was die Wikipedia ausmacht und das ist eigentlich schon interessant, auch deshalb, weil sich auch der Charakter dessen, was man als Enzyklopädie versteht, durch die Wikipedia halt auch schon gewandelt hat. Ja. Aber was die Wikipedia geschafft hat, ist, Enzyklopädie eigentlich zu einem Massenmedium zu machen. Also enzyklopädisches Wissen war vorher auch irgendwo da, aber abgelegt in Büchern, die eigentlich nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung sich leisten konnte. Und die, die sich leisten konnte, haben sich das vor allem als Statussymbol mit Ledereinband und ungeheuer viel Geld irgendwie ins Wohnzimmer oder in die Bibliothek gestellt. Ich weiß das deshalb so gut, weil meine Eltern auch genauso waren. Also wir haben quasi eine riesige, fette, ledergebundene Brockhaus-Enzyklopädie oder so ähnliche halt bei uns rumstehen, in die wir, glaube ich, wenn keine 20 Mal reingeschaut haben. Ja. Und was, finde ich, jetzt die Wikipedia geschafft hat und geleistet hat, ist, dass eigentlich eben eine Enzyklopädie von einem abgelegten, ungenutzten Wissen, ja, das irgendwo ist, aber dass man eigentlich nur im Ausnahmefall konsultiert, eine Enzyklopädie zu etwas ist, was uns im Alltag unterstützt, was uns quasi begleitet, was immer verfügbar ist. Also einfach von abgelegt, verstaubt, veraltet zu aktuell, überall verfügbar und in den verschiedensten Lebensbereichen relevant. Ja? Und ja, eben ein echtes Massenmedium. Wenn man sich eben vorstellt, ich habe heute vor unserem Gespräch nochmal nachgesehen, in Deutschland ist Wikipedia trotz einer, naja, vielleicht nicht ganz zeitgemäßen Usability und Gestaltung der Startseite immer noch die 7. meistbesuchte Webseite oder 6. meist sogar dieses Jahr im aktuellen Stand 2021. Weltweit ist sie die 13. meistbesuchte Seite, aber vor allem weltweit und in Deutschland die einzige unter zahlreichen Webseiten, die gemeinnützig, kostenlos und werbefrei ist. Also ich meine, das ist eigentlich eine tolle Leistung und eigentlich vielleicht das eigentliche Wunder der Wikipedia, dass es 20 Jahre nach der Gründung diese unfassbare Stärke eines gemeinnützigen, kostenfreien, werbefreien Projekts des freien Wissens gibt.
Ja, ich habe am Wochenende durch Zufall eine alte Geo-Ausgabe gelesen und die war aus dem Jahr 2007 und da war eine große zweiseitige Brockhaus-Anzeige drin. Und Brockhaus, quasi die deutsche Enzyklopädie, hatte dann den Spruch drauf, die neue Brockhaus-Enzyklopädie ist da, 30 Bände voller Wissen, das die Welt bewegt, die innovativste Enzyklopädie aller Zeiten. Was wurde eigentlich aus Brockhaus?
Ja, die wollten auch umstellen. Ich glaube, es gibt in dem Buch, das Pavel Richter gerade veröffentlicht hat, auch anlässlich des Geburtstages. Pavel Richter war ja Vorstand, auch geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland, ist selbst auch Wikipedianer. Und ich habe sein Buch, die Wikipedia Story, habe ich auch von netzpolitik.org besprochen. Der beschreibt in seinem Buch auch, dass die Brockhaus-Leute durchaus Wikipedia und Digitalisierung als Herausforderung früher am Schirm hatten. Also die haben diese Leute von diesem gegründeten Wikimedia-Verein, ja, eben Kurt Janssen und andere, dann eingeladen auch und mit denen sich ganz offen unterhalten. Und die Wikipedianer damals, zumindest, und ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln, die waren total überrascht davon, eigentlich wie offen und interessiert und auch kompetent man ihnen dort begegnet ist. Und dass es da auch Überlegungen sogar gab, den Brockhaus frei ins Netz zu stellen. Und zu einer Zeit, wie eben die marktbeherrschende Stellung der Wikipedia in Deutschland so gar nicht ausgemacht war. Ja, also da hätte vielleicht die Marke Brockhaus dann doch es geschafft, noch Wikipedia zumindest für eine Zeit in Schach zu halten. Ja, und das ist aber dann nichts geworden, man hat sich nicht getraut. Ich finde auch also natürlich, als Betriebswirt sage ich nachvollziehbar, dass man nicht sich sagt, für das, wo die Leute sehr viel Geld gezahlt haben, wenn wir das jetzt einfach frei herschenken, ja, wahrscheinlich wäre das trotzdem die einzige Möglichkeit gewesen, Brockhaus als wirklich relevanten Player im Bereich der Enzyklopädie am Leben zu halten, wäre das Modell komplett umzukrempeln und auch zu öffnen für Nutzerinnen und Nutzerbeiträge.
wenn man sich die Debatte von vor 10 Jahren oder selbst vor 13, 14 Jahren anschaut, also als diese Brockhaus-Anzeige rauskam, das war ja viele Jahre lang, wurde angezweifelt und massiv kritisiert, dass die Wikipedia überhaupt eine, ja, also überhaupt den Standard von Brockhaus oder Enzyklopädie Britannica erreichen könnte oder überhaupt in der Lage wäre. Es wurde an Einzelbeispielen dann immer kritisiert, was da schief läuft. Ich bin auch so vielen Menschen begegnet in meinem Leben, die echt unglücklich waren über ihre Wikipedia-Seite, die irgendwelche anderen Leute über sie da reingestellt hatten, die man jetzt nicht selbst irgendwie verbessern darf. Aber warum? Also wie würdest du beschreiben, was waren die Erfolgskriterien, dass es die Wikipedia trotzdem geschafft hat, als Community dieses alte Modell zu schlagen?
Also ich würde sagen, man muss, glaube ich, mehrere Dinge da schon unterscheiden. Also ich glaube, einige der Probleme, die du auch angesprochen hast, Leute sind unglücklich mit ihrem Wikipedia-Artikel. Das ist ja ein Thema, das heute fast alle umtreibt, die einen haben. Unglücklicher sind nur die Leute, die keinen haben. Aber das ist sozusagen bis heute ein großes Thema. Das Zweite ist, ich würde sagen, das hat sich ja die Wahrnehmung der Wikipedia und so und wie man das geschafft hat, hat sich auch im Zeitverlauf stark gewandelt und hat auch, würde ich sagen, dieses Problem eines Legitimationsmangels oder diese Frage, also ich sage immer, der Treppenwitz der Internetgeschichte ist, dass irgendwie die ersten 10 Jahre von Wikipedias Geschichte die Diskussion immer nur war. Und ich kann mich auch erinnern, ich glaube, zum 10-jährigen Jubiläum habe ich auch Interviews gegeben zu Wikipedia schon. Und da war mir die Frage, kann man das glauben, was da drin steht? Ja, ist das überhaupt, da kann ja jeder alles reinschreiben. Und dann wurden natürlich noch die Best-of der Fake-News, der Desinformation, der Erfindungen, also eine Insel, die es nie gegeben hat, stand in der Wikipedia, der zusätzliche Vorname von Theodor von und zu Gutenberg und was weiß ich noch. Und Stalins Badezimmer darf nie fehlen. Diese Fragen sind auch deshalb so leicht, weil es ja in der Wikipedia die Liste aller Wikipedia-Hoaxes gibt und man dann immer als Journalist und Journalistin gar nicht weit recherchieren muss, um der Wikipedia die eigenen Schwächen vorzuhalten. Die Wikipedia hält sie nämlich für dich bereit. Aber ich würde sagen, das war halt die ersten 10 Jahre, während diese Diskussion abgeebbt ist. Heute haben wir die größte Fake News und Desinformations- und Verschwörungsmythen-Debatte unserer Zeit. Und Wikipedia ist eigentlich der Fels in der Wissensbrandung hier. Und eigentlich dort kann man sagen, wendet man sich dran, wenn man unsicher ist. Ist das jetzt, stimmt das oder stimmt es nicht? Und ich würde sagen, das hängt eben genau damit zusammen, dass Wikipedia von Anfang an offen war für auch Manipulationsversuche, für Beiträge von allen möglichen Menschen. Aber eben diese Offenheit und diese Herausforderung auch angenommen hat und sehr, sehr viele Regeln auch heraus sich gebildet haben, sehr viele Praktiken, ganz praktischer Natur, wie man mit solchen Versuchen, die Wikipedia zu manipulieren oder Falschinformationen unterzubringen, wie man damit umgehen kann. Und das ist nur ein Beispiel. Ja. In Deutschland ist es so, dass eigentlich, wer die Wikipedia besucht und nicht eingeloggt ist, der sieht nicht mal die allerletzte Version einer Seite. Der sieht die letzte gesichtete Version einer Seite. Das heißt, da hat ein erfahrener Wikipedianer, eine erfahrene Wikipedianerin drüber gesehen. Und, oder zumindest die letzte Editierung stammt von einem erfahrenen Wikipedianer, Wikipedianerin. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie einen Vandalenakt, irgendeine Verunstaltung von irgendeinem Spaßvogel sieht, die ist sehr, 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 sehr gering, weil da müsste ich eingeloggt sein in der Wikipedia. Und das heißt, das ist nur ein kleines Instrument. Das zweite Instrument ist, und ich finde, das ist auch erst später so richtig klar geworden, im Vergleich mit Plattformen wie YouTube und Facebook, ist eigentlich die Stärke, was kann ich sagen, der Marke und auch das Wikipedia eigentlich so eine Art, zwar frei lizenzierten, offenen, aber doch Monopol sich herausgebildet hat, was dazu zwingt, wenn ich die Reichweite von Wikipedia nutzen will, dann muss ich mich mit den anderen ausstreiten, was da drin stehen soll. Also bei YouTube, ich vertrete da meine Meinung und mir ist es egal, was die anderen denken. Und je zugespitzter und je emotionalisierender, je vielleicht auch radikaler ich da bin, umso mehr Klicks, Likes, Shares, Aufregung produziere ich. Das ist in der Wikipedia nicht so. Ja? Da muss ich irgendwie, da gibt es den Zwang, sich zu einigen. Am Ende gibt es nur einen Wikipedia-Artikel pro Thema. Und ich glaube, dieser Einigungszwang, gerade bei den Themen, die bewegen, gerade bei Themen, die viele Leute interessieren, ja, der führt einfach dazu, dass hier die Qualität dann relativ zu anderen Angeboten im Netz zunimmt. Ja? Und zwar nicht unbedingt schön anzusehen, aber es wird ausgestritten. Ja? Und dafür hat man auch sich Modi und dafür gibt es Regeln. Und ich glaube, das ist halt gleich eine Schattenseite. Ich will nicht zu lang jetzt werden, aber da werden wir auch noch drüber reden, glaube ich. Das ist nämlich die heutige Frage, die man sich stellt, wenn es um die Wikipedia geht. Was die Frage, wie kann das stimmen, da kann ja jeder alles reinschreiben, ist die heutige Frage die umgekehrte. Ich kriege da nichts mehr rein. Ich wollte was reinschreiben, wurde sofort gelöscht. Ich wollte den Artikel unterbringen, hat es nicht geschafft. Also heute haben wir die genau umgekehrte Frage. Heute haben wir die Frage, wie kriege ich überhaupt Wissen in der Wikipedia unter? Ja, weil das Regelwerk ist so kompliziert. Es gibt die ganzen Administratoren, die das alles löschen. Also ich übertreibe, ja, aber da merkt man schon, das hat sich gewandelt und das liegt schon auch daran, weil sich auch die Wikipedia gewandelt hat. Es gibt heute mehr Regeln, ja, als damals.
Aber das ist ja so eine Frage, die ich auch dir stellen wollte, die du teilweise schon beantwortet hast. Deswegen gehe ich mal ein bisschen weiter. Wie kommt denn die Wikipedia aus diesem Dilemma raus? Oder ist das überhaupt ein Dilemma? Ne? Also die Frage der Zugänglichkeit, die Frage der Nachhaltigkeit der Community. Je mehr Regeln du in der Vergangenheit ausgehandelt hast, die ja Sinn machen, umso komplexer wird der Einstieg, umso weniger Lust haben, neue mitzumachen. Und die Alten sind auch frustriert, weil ständig irgendjemand vor der Tür steht, sich das Regelwerk nicht durchgelesen hat, es nicht verstanden hat und loslegt. Also das ist ja eine Diskrepanz oder eine Herausforderung für die Community. Siehst du da Ansatzpunkte, wie das gelingen könnte?
Ja, und ich meine, ich möchte das hier schon auch nochmal in Zahlen gießen. Ja? Also das ist ja nicht nur eine Vermutung, sondern das wissen wir, weil Wikipedia so unfassbar transparent ist und genau dokumentiert, wie viele verschiedene Leute ungefähr mitschreiben, ja, und wie sich das verändert hat im Zeitverlauf. Wir haben ja alle Daten eigentlich seit zumindest fast 20 Jahren. Und da sehen wir eben, dass in Deutschland, in der deutschsprachigen Wikipedia, das ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja auch Österreich, Schweiz und andere Teile der deutschsprachigen Diaspora, dass die Zahl der aktiven Beitragenden, ja, sich halbiert hat vom Spitzenwert. Ja, also, und da ist keine Erholung in Sicht. Und in der englischen Wikipedia, in der englischsprachigen Wikipedia ist das ähnlich. Und das heißt, das ist ernsthaft eine Frage, mit der die Wikipedia, also die Wikimedia Foundation auch als Trägerorganisation seit Jahren konfrontiert ist. Ja, wie können wir diesen Autorenschwund, heißt, ist da immer das Schlagwort, wie können wir den aufhalten? Mit dahinter auch die Frage, wie können wir die Wikipedia-Autorinnen und Autoren diverser machen, dass da nicht überwiegend Männer das Ganze schreiben. Wir sind da im Bereich von 90% der Beitragenden sind männlich, was auch wiederum Folgen hat, welche Themen werden behandelt, wie werden Themen behandelt und so weiter. Und da gibt es auch viel Forschung dazu und verschiedenste Theorien. Ja, also die fangen eben damit an, dass einfache Tätigkeiten heute von Bots, von automatischen Editierprogrammen quasi abgenommen werden und das verringert quasi so Einstiegsaufgaben, die früher vielleicht Neulinge übernommen haben. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das so viel erklärt. Ja. Ansonsten ist wirklich die Frage, wie rekrutiert eine Organisation wie Wikipedia Nachwuchs? Ja, also wie, es gibt ja auch Experimente, man geht an Schulen, ja, es gibt Editathons, wo man Leute einlädt und wir zeigen euch, wie das geht. Und, aber so richtig den Stein der Weisen hat bislang, glaube ich, noch keiner gefunden. Und man muss natürlich auch sagen, es ist halt auch schon viel drin in der Wikipedia. Also so einen neuen Artikel jetzt da reinzuschreiben, auf einen roten Link klicken. Die meisten wissen gar nicht mehr, was ein roter Link in der Wikipedia bedeutet, nämlich, dass ein Artikel noch nicht geschrieben ist, aber es wichtig wäre, wenn es ihn gäbe. Das war halt am Anfang leicht, wo die Wikipedia voll von roten Links war. Das ist halt jetzt nicht mehr ganz so. Ja. Also so, wenn es da eine einfache Antwort gäbe, dann bin ich sicher, hätten wir sie schon gefunden. Ja. Ich glaube, woran eh gearbeitet wird, ist, dass die Wikipedia auch so im Umgangston herzlicher, willkommensfreudiger wird, auch wenn es manchmal mühsam ist, dass Leute dann natürlich diese ganzen Regeln auch verletzen. Da wird derzeit gerade ein weltweiter Code of Conduct ausgearbeitet. Den gibt es bisher noch nicht. Also es gibt bisher kein einheitliches, sprachversionsübergreifendes Selbstverständnis, keine Selbstregulierung, wie wollen wir miteinander umgehen. Es gibt natürlich Regeln, auch jetzt schon, wie man sich zu verhalten hat und so. Aber ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es gelingen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob sich dieser Trend umkehren lässt, ja, dass man auf einmal wieder ein Wachstum reinbekommt in den großen Sprachversionen. Von heute auf morgen wird das sicher nicht gehen. Vielleicht muss man da auch an neue Wege gehen, in Richtung so ich vergleiche öfter die Wikipedia auch mit anderen freiwilligen Organisationen. Also ich glaube nicht von mir, vielleicht war es sogar Kurt Janssen, der mal gesagt hat, sie finden, Wikipedia sollte eigentlich sowas sein wie das Rote Kreuz fürs Weltwissen. Und so ähnlich wie es halt Freiwillige beim Roten Kreuz gibt, die halt, oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so, ja, die da in Freizeit sind, die machen das ja auch nicht nur, weil sie gerne mit einem Feuerwehrwagen mit einem Rettungswagen durch die Gegend fahren. Gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr machen es die Leute auch, um gemeinsam Feuerwehrfeste zu feiern und vielleicht sich sportlich zu betätigen. Vielleicht braucht es auch sowas wie, ja, Wikipedianer Nachwuchsgruppen, die quasi bereits in der Schule sich bilden, ja, und die dann in so einem Netzwerk, wo man quasi hineinwächst. Das ist dann vielleicht nerdiger, aber muss nicht weniger lustig sein deshalb.
Ja, du sprichst einen Punkt an, den ich auch seit vielen Jahren im Kopf habe. Wie schaffen wir es als Gesellschaftin, das digitale Ehrenamt zu stärken? Ja, weil wenn du halt ein Beispiel bringst, irgendwie Deutsches Rote Kreuz oder Feuerwehr, das ist etwas, wo man von klein auf lernt, abgesehen vom gemeinsamen Saufen und irgendwie Feuerwehrfesten und so weiter, dass es in der Gesellschaft akzeptiert ist und auch respektiert ist, wenn man sozusagen etwas reingibt und nicht nur sozusagen die Community, das Soziale erlebt, sondern dass man halt was gibt. Und dafür aber auch viel Dank bekommt, so, ne? Wobei wir es natürlich bei der Wikipedia, aber auch bei Freifunk, bei vielen digitalen ehrenamtlichen Communities immer das Problem haben, die Leute, die eigentlich für das Dankeschön da wären, also diejenigen, die Honoratorinnen in unserer Gesellschaft sind, die sehen das alle noch aufgrund ihres Alters, ihrer Sozialisierung irgendwie als so, das sind die Freaks aus dem Internet an. Und ich glaube, das ist sozusagen auf der einen Seite ein Problem, aber auf der anderen Seite auch eine Chance, wenn man das Problem mal angeht, dass man halt über eine stärkere Akzeptanz und eine stärkere Dankeschön-Kultur sozusagen für das digitale Ehrenamt dort mehr machen kann. Es gibt da auch erste Ansätze. Der Bürgermeister von Hannover hat dann mal so eine Medaille, die so eine Art irgendwie hannoveranisches Bundesverdienstkreuz ist, an Wikipedianer vergeben, was ein sehr wichtiges Signal meiner Meinung nach ist, um halt sozusagen in der Gesellschaft irgendwie die Sichtbarkeit für diesen Dienst an der Gesellschaft zu würdigen, so wie es selbstverständlich ist, dass ein Feuerwehrmann nach einem erfolgreichen Brand irgendwie vom Bürgermeister was verliehen bekommt, beziehungsweise für die Löschung des Brandes.
Ja, also ich glaube auch, dass auf dieser großen Ebene Anerkennung da angebracht ist. Wobei, andererseits denke ich mir wieder, auf dieser großen Ebene, da ist das vielleicht auch wieder einschüchternd. Ja? Also da denkt man sich, oh, wie viel muss ich tun, dass dann quasi so ein Spitzenpolitiker mich da ehrt. Ja? Also puh, da habe ich keine Zeit für. Also ich stelle mir die Frage, ob man nach viel, viel niederschwelliger anfangen müsste auf der Ebene so. Und jetzt der Punkt ist, ja, es werden nicht wahrscheinlich dieselben Leute in der Wikipedia schreiben, die auch beim Sportverein sich engagieren. Vielleicht manchmal, ich will es natürlich Klischee, aber ich sage mal, es gibt in den Schulen die Schach-AG. Ja, also warum gibt es in den Schulen nicht die Wikipedia-AG? Also das könnte es an jeder Schule geben, wo sich ein Lehrer, eine Lehrerin findet, die sagt, ich mache das mit den Leuten und was machen wir? Wir lesen Wikipedia, wir lernen schwierige Dinge in der Wikipedia editieren. Ja? Wir schauen, wo könnten wir uns austoben, wo gibt es zu wenig, wo fehlt was. Man kann anfangen mit einfachen Artikel aktualisieren, ja? Und dann irgendwann am Ende kommen von diesen 5 bis 10 Schülerinnen und Schülern, die in der Wikipedia AG sind, ja? Bleiben ein, zwei dann dabei. Ja? Also ich glaube, aber ich habe nicht das Gefühl, als würde es diese systematische Nachwuchsarbeit, die andere ehrenamtliche Verbände machen müssen, weil sie sonst nicht an ihren Nachwuchs kommen. Ja? Ich habe das Gefühl, bei der Wikipedia, ist der Grund dadurch, dass es im Netz ist und ja frei ist und jeder mitmachen kann, ja? Dass man da zurückhaltend ist, vielleicht zu zurückhaltend ist, ja? Was Offensives auch quasi jenseits außer Digitales mobilisieren und Angebote schaffen ist. Ich meine, es stimmt nicht ganz, weil wenn es so Dinge wie zum Beispiel Frauen-Hackathons für Wikipedia oder Editathons hat schon mehrfach gegeben, wo man dann zum Beispiel Biografien von Frauen, die halt viel weniger vorkommen wie von Männern, versucht hat, da in der Wikipedia reinzuschreiben. Ja, also es wird da eh viel probiert. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das kommt nicht in der Fläche an. Ja, das sind halt dann einige wenige Ereignisse. Ja. Aber so selbstorganisierte Gruppen, auch für die Jüngeren, Weil zu einem Wikipedia-Stammtisch kommt ein 15-, 16-Jähriger, glaube ich, nicht. Und wenn, dann nur einmal.
Ja, das Problem von Parteien.
Das klingt ein bisschen so ähnlich, ja. Aber die haben zumindest Jugendorganisationen. Ja. Also da würde ich, die wissen auch, dass sie ein Nachwuchsproblem haben. Mhm. Und da gibt es Jugendorganisationen. Und die kümmern sich vor Ort. Ja. Und ich glaube, in Wirklichkeit bräuchte sowas wie Young Wikipedians oder so.
Ist es da ein Problem, dass Wikipedia ungleich Wikimedia ist? Das ist ja auch so ein Konflikt, der spätestens seit der Schaffung der Wikimedia Foundation und Wikimedia Deutschland e.V. immer wieder da ist, dass die Wikipedia-Community nicht ganz gleich ist derjenigen, die beim Wikimedia Deutschland Verein zur Förderung freien Wissens angestellt sind, wo die Menschen auch hinspenden, weil man nicht einfach irgendwie in einer Webseite Geld spenden kann und das halt irgendwie alles so seinen Weg gehen muss.
Ich würde sagen, das sind zwei Punkte. Das eine ist die Markenfrage. Und da hat zum Beispiel die Wikimedia Foundation selbst einen Studienauftrag gegeben und einfach mal gefragt, was die Leute mit Wikimedia und Wikipedia und so weiter assoziieren. Und man muss ja sagen, Wikipedia ist ja nicht das einzige Projekt der Wikimedia Foundation. Es gibt ja die Schwesterprojekte, Wiktionary, das Wörterbuch, Wikivoyage, eine Art wikibasierter Reiseführer oder eben zum Beispiel auch Wikidata, ein Projekt, das eigentlich ganz anders ist wie die meisten anderen Projekte, weil das viel weniger auf Ehrenamt aufsetzt. Wikidata wird in Berlin eigentlich vor allem von Softwareentwicklern vorangetrieben und soll frei verfügbare Datenbestände aggregieren, durchsuchbar machen und auch zum Beispiel dann in der Wikipedia einbindbar machen, sodass man langweilige Datenaktualisierungstasks irgendwann mal automatisieren kann. Aber das ist eine super Initiative, tolle Datenbasis. Google hat ein ähnliches Projekt, das haben sie eingestellt und unterstützen jetzt stattdessen Wikidata, ist, glaube ich, gut für die Welt. Also insofern, das sind auch tolle Projekte. Aber selbst da hat sich die Wikimedia Foundation gefragt, ist es gut, dass wir überhaupt mit der Marke Wikimedia arbeiten, die kein Schwein kennt? Ja? Und das ist genauso. Wenn man die Leute fragt, die haben Wikipedia, kennen sie, das nutzen sie, ja? Wikimedia nie gehört. Und die Leute spenden auch gefühlt der Wikipedia. Die spenden natürlich dann, okay, da gibt es einen Verein, aber das merken sie vielleicht am Kontoauszug. Ja? Aber als Wikimedia, und es gab die Überlegung und es gab auch den Plan, ja, eben das vielleicht umzubenennen, die Marke Wikipedia zu streichen. Es gibt dann quasi Wikipedia als Dachmarke, ja, und dann gibt es verschiedene Wikipedia-Projekte. Ja, also sozusagen Wiktionary, a Wikipedia Project oder Wikidata, a Wikipedia Project. Und ich finde, hätte was für sich. Ja, also ich glaube, das ist sozusagen die, aber das ist eigentlich eher so eine Vermarktungs-Image-Geschichte. Die andere Sache, die du angesprochen hast, die ist noch schwieriger. Das ist, finde ich, auch da wieder der Vergleich mit anderen Ehrenamtsorganisationen. Es gibt halt inzwischen Wikimedia Foundation sammelt im Jahr über 100 Millionen Dollar an Spenden ein. Es gibt einen substanziellen hauptamtlichen Apparat. Und was man oft beobachten kann, ist in so ehrenamtlichen Kontexten, dass zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen da oft mal zu Interessenskonflikten, Reibereien kommt, dass die Ehrenamtlichen nicht der Meinung sind, dass die Gelder ideal eingesetzt sind. Und in der Wikipedia ist das halt auch teilweise so, dass die Community der freiwilligen Autorinnen und Autoren halt findet, ja, wir machen die Arbeit und die geben das Geld aus, so quasi. Wo man sagen muss, es stimmt schon, es fließt vergleichsweise wenig Geld direkt in die Wikipedia zurück. Was eigentlich passiert, ist vor allem Softwareentwicklung, weil das ist akzeptiert. Für die Entwicklung auch von freier Software darf Geld ausgegeben werden. Aber es sind zwei große Tabus in der Wikipedia. Das eine ist, die Wikimedia Foundation darf sich nicht einmischen in irgendwelche Entscheidungshierarchie in der Wikipedia. Also es gibt keine von der Wikipedia angestellten Administratoren oder Administratorinnen. Und das andere ist, niemand wird fürs Inhalte erstellen bezahlt. Ja? Also es gibt keine, das heißt nicht, zumindest nicht aus Spendengeldern. Ja? Es gibt auch Leute, die professionell Wikipedia-Artikel für Firmen oder so editieren. Wenn sie das seriös machen, machen sie das auch mit offenem Visier und sind registriert als bezahlte Schreiberinnen in der Wikipedia und legen das offen. Aber sozusagen die Spendengelder, die fließen nur über Umwege eigentlich, kommen die der Wikipedia zugute. Über Softwareentwicklung und über allgemeines Engagement für frei zugängliches Wissen, was dann wieder in der Wikipedia landen kann.
Wer denn eine finanzielle Förderung von Wikipedia-Administratorinnen oder anderen bezahlten Schreiberlingen eine Lösung für das Autorinnen-Schwund-Problem?
Also ich würde darf ich jetzt, wenn ich nochmal den BWLer raushängen lassen darf, ja. Wir kennen aus Untersuchungen der Motivationsforschung und der Entlohnungsforschung, wissen wir, wenn man Menschen für Dinge, die sie vorher freiwillig gemacht haben, eine kleine Vergütung zahlt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie das entweder gar nicht mehr machen oder schlechter machen oder weniger gern machen. Also zum klassisches Beispiel ist hier, dass Länder, die nicht für Blutspenden bezahlen, mehr Spenderblut haben, von mehr Spendern mit besserer Qualität. Ja? Weil wenn quasi bezahlt wird, dann machen das Menschen, die das Geld dringend brauchen. Und Leute, die es nicht brauchen, machen es nicht, weil denen wird eh bezahlt. Ja? Also so, und das, man nennt das auch Crowding-Out-Effekt. Das heißt, wenn man jetzt beginnen würde, zum Beispiel so ein bisschen zu bezahlen, ja, so kleine anerkennende Entschädigung fürs Schreiben von Artikeln, weiß ich, für wie viele tausend Edits bekommt man ein paar Euro, das würde katastrophale Konsequenzen haben. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass viele Leute sich abwenden. Es würde ganz falsche Anreize setzen. Es würden damit Leute auf einmal reinströmen, die quasi man nicht haben will. Ja, und so. Und das wäre ein Desaster. Ja. Das heißt, wenn man fürs Schreiben bezahlen will, dann muss man gleich mehr bezahlen. Dann muss man wirklich gleich Redaktionen anstellen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht. Also ich sage nicht, dass wir da nicht hinkommen werden. Also wenn das so weitergeht, dass die Spenden immer mehr zunehmen und die Autorinnen und Autoren immer mehr abnehmen, ja, irgendwann, ja, wird sich einfach die Frage stellen, und ich finde, die ist auch nicht völlig illegitim, ja, dass man sagt, schaut Leute, es gibt einfach Dinge, die wären eigentlich wichtig, die sind aber in der Wikipedia nicht gut abgedeckt, oder zum Beispiel so langweilige Tasks, die will keiner machen, wie Aktualisierungen, Kürzungen und so weiter. Ja. Vielleicht stellen wir da doch redaktionelle Teams den Freiwilligen zur Seite. So ähnlich wie es in der Open Source Software auch freiwillige Entwicklerinnen und Entwickler neben Bezahlten gibt. Also ich würde nicht sagen, dass das auf Perspektive ausgeschlossen ist, aber ich würde sagen, jetzt ist es noch zu früh für das. Was ist aber, wo ich dafür bin, das schon zu versuchen, auch das, dafür werde ich nicht nur geliebt unter Wikipedianerinnen und Wikipedianern, ich habe diesen Vorschlag schon öfter gemacht, da wird mir dann vorgeworfen, ich sei lebensfremd, das könne nicht funktionieren. Ich bin immer auf dem Standpunkt, jedes drittklassige Online-Zeitungsforum einer Tageszeitung hat professionelle Community-Managerinnen und Manager, weil das sonst komplett aus dem Ruder läuft. Und die Wikipedia mit ihrer unfassbaren Bedeutung, mit ihrer Größe, glaubt es immer noch völlig ehrenamtlich hinzubekommen, ihre Community-Kultur zu managen. Und ich glaube, die letzten 10 Jahre hat man versucht, das kulturelle Problem, das eigentlich auch alle in der Wikipedia anerkennen, dass es da ein gewisses Problem gibt, in den Griff zu bekommen. Man hat es nicht geschafft. Ich glaube, es wäre Zeit, hier mal neue Experimente zu wagen. Und wenn es nicht funktioniert, kann man es eh wieder abdrehen. Aber dass man hier auch in professionelles Community Management mit vielleicht auch Administratorinnenrechte investiert, das würde mehr Geld direkt in die Wikipedia zurückbringen. Das Geld ist da. Am Geld scheitert das nicht. Es scheitert daran bislang, dass das ein Tabu ist. Ja, Es würde nämlich diese strikte Trennung zwischen bezahlter Wikimedia Foundation und ehrenamtlichen Community, auch was die Hierarchie betrifft, aufbrechen. Ja, und da gibt es Sorgen. Ja. Ich meine, die Frage ist, gibt es Leute, die man haben will, die quasi immer anstellen kann und die trotzdem eine Abstimmung in der Wikipedia überleben? Ja, also wäre das denkbar? Kann man das machen? Ja, aber ja, ich denke, in die Richtung müsste man versuchen zu gehen.
Nun feiern wir 20 Jahre Wikipedia. Was wären denn deine größten Wünsche für die nächsten 10 Jahre? Du hast das schon mal angesprochen, so angedeutet, verschiedene Schwachstellen benannt. Aber wenn du jetzt mal sozusagen deinen Geburtstagswunsch für die nächsten Jahre an die Wikipedia-Community, aber auch an alle Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt vielleicht noch nicht in der Wikipedia-Community aktiv sind, artikulierst, was würdest du dir wünschen?
Also ich bin vorsichtig und zurückhaltend mit Wünschen an die Community. Ich finde, die jetzt die Wikipedia schreiben, das sind Helden im größten Teil, ja, und Heldinnen, die wirklich für die Allgemeinheit Unfassbares erleisten. Ja. Und da meine ich die, die Artikel schreiben, da meine ich die, die quasi auch drumherum arbeiten. Es gibt zum Beispiel so Leute wie Vandalenjäger, die nur sich darum kümmern, dass Vandalismus in der Wikipedia fast nicht auffällt. Ich würde sagen, die würde ich nicht mit zusätzlichen Wünschen überfrachten. Ja, habe ich einen einzigen Wunsch: Traut euch mehr und lasst uns mehr ausprobieren. Ja, also ich finde.
Und bleibt motiviert.
Ja, und bleib motiviert. Aber ich finde, ich weiß das natürlich, gerade wenn man so diskutiert, die Wikipedia ist nicht divers genug, es schreiben zu wenig Frauen mit, dann ist das für manche, kommt das dann so an mit, als wäre das Kritik an Ihnen, die Arbeit machen, ja, und so. Aber ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit der Wikipedianerinnen und Wikipedianer, auch die ich selber kennengelernt habe, sind die nettesten Menschen. Ja, also es gibt eine kleine Minderheit vielleicht, die da andere vertreibt, und mit der umzugehen ist schwierig, weil das sind oft auch Leute, die sehr viel beitragen. Ja, also ich glaube, da wird es ein paar harte Entscheidungen brauchen, aber im Großen und Ganzen hat die genug zu tun, die Community. Das heißt, ich würde mir eher wünschen, von Seiten der großen Gruppe der Wikipedia-Leserinnen und Leser, ja, stärker die Wikipedia auch als ihr Projekt zu begreifen und eben nicht nur zu spenden, auch gut, ja, sondern eben auch wirklich, ja, sich zu überlegen, das auch als Ort eines möglichen Engagements zu sehen. Ja. Und da haben Sie schon recht, je mehr Leute sich da engagieren, umso besser ist die Qualität. Ja. Und was die Foundation betrifft, und ich glaube, an die müsste man eigentlich am meisten Wünsche richten. Ja. Und die hat eh auch viel ausprobiert, aber trotzdem würde ich sagen, da geht mehr. Ja? Also, dass man hier weggeht, nur sich als, was so diese Software-Entwicklungsschiene betrifft, ich glaube, da könnte man besser werden. Da wäre vielleicht auch gut, mehr Dinge nicht nur im Silicon Valley zu machen. Ja? Also die Wikimedia Foundation liegt in San Francisco, dort sind Entwickler teuer. Und überhaupt, ich muss sagen, zum Beispiel Wikidata, das Berliner Projekt, da hat man super Erfahrungen damit gemacht. Ja? Also das hier auch breiter aufzustellen, aber auch jenseits von Software noch mehr zu tun, noch mehr auch sich zu engagieren, was wirklich so das Ökosystem freien Wissens betrifft. Ich habe das Gefühl, die Deutschen sind auch da, die deutsche Wikimedia ist auch da eigentlich ziemlich gut unterwegs. Da spricht jetzt dann der ZDF-Fernsehrat aus mir, wo ich ja für das Internet zuständig bin und mich dafür eingesetzt habe, dass mehr öffentlich-rechtliche Inhalte unter einer freien Wikipedia-kompatiblen Lizenz verfügbar sind. Und da war extrem hilfreich zum Beispiel Wikimedia Deutschland und auch Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die mich da unterstützt haben und gesagt haben, wir hätten gern hier Inhalte, wir kümmern uns auch darum, dass die eingebettet werden in der Wikipedia. Und das bringt mich dann eigentlich zu meinem größten Wunsch. Mein größter Wunsch wäre eigentlich, dass die Leute, die heute mit öffentlichem Geld Inhalte produzieren, ja, sei das öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sei das politische Stellen, sei das Galleries, Libraries, Museums, Archives, sei das was auch immer, ja, dass die quasi stärker am Schirm haben, welche Reichweitengewinne sie auch erzielen können, und dass es ein Dienst an der Allgemeinen ist, wenn sie ihre Inhalte so veröffentlichen, dass sie in der Wikipedia landen. Also das ist eigentlich mein größter Wunsch, quasi zum 20. Geburtstag, ist an die potenziellen Verbündeten der Wikipedia, die ihre Inhalte heute noch nicht so veröffentlichen, dass sie in der Wikipedia Platz haben können. Hast du einen Wunsch?
Das war ein schönes Schlusswort.
Nee, das war noch kein Schlusswort. Ich will jetzt hören, was dein Wunsch ist.
Achso, na, mein Wunsch ist, dass man es halt, dass die Community es hinbekommt, neue Menschen anzusprechen. Ihr relativ komplexes Regelwerk, was mich auch manchmal tatsächlich ein bisschen überfordert, also dass man es hinbekommt, das ein bisschen zu entschlacken und trotzdem die sinnvollen Sachen, die meisten Sachen sind ja sehr sinnvoll, sozusagen beizubehalten, also dass man es halt schafft, quasi zugänglicher zu werden und mehr Menschen die Chance zu geben, mitzumachen, aber auch den Spaß zu geben, sozusagen, dass es halt nicht nur eine Arbeit, ein Dienst einer Gesellschaft ist, der keinen Spaß macht, wie draußen irgendwie Müll sammeln, sondern dass man auch tatsächlich Spaß hat, das Wissen der Welt mit vielen anderen zusammenzutragen, dass man dabei sehr viel lernen kann, dass das halt noch viel mehr in die Breite der Gesellschaft reinkommt. Ich würde mir wünschen, wenn halt sowas wie ein digitales Ehrenamt in unserer Gesellschaft akzeptierter werden würde, so dass halt nachfolgende Generationen oder die Jugend heutzutage selbstverständlich die Arbeit in der Wikipedia sozusagen gleichbedeutend mit dem Feuerwehrdienst sozusagen ansieht, weil sie auch von der älteren Generation quasi das Signal bekommen, dass das eine sinnvolle, tolle Sache ist, so wie das halt bei Feuerwehrmenschen auch der Fall ist, auf die wir angewiesen sind als Gesellschaft. Und ja, ich würde mir freuen, wenn wir in 20 Jahren darüber sprechen würden, wie unfassbar vielfältiger dieses ganze Ökosystem du hast ja auch angesprochen, es ist ja nicht nur die Wikipedia, es ist Wikimedia Commons, Wikivoyage und so weiter, dass das noch viel größer geworden ist und dass eigentlich, ja, offene Kollaboration der Standard geworden ist und man sich eher rechtfertigen müsste, dass man, wenn man es anders macht und dass solche Prinzipien wie von dir auch gewünscht, wie öffentliches Gut, öffentliches Geld, Public Money, Public Code, dass das einfach der Standard ist. Und wir dann nur noch über die Ausnahmen reden und nicht umgekehrt, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit dafür kämpfen, dass es wenigstens kleine Ausnahmen gibt, wo dieses Prinzip mal in die Realität umgesetzt wird.
Ja, also es gibt weiterhin einiges zu tun. Aber ich meine, was man schon sagen muss, schon cool, dass diese Wikipedia nach 20 Jahren immer noch so gut dasteht. Weil eigentlich muss man schon sagen, Wikipedia ist definitiv eines der zukunftsoptimistischsten und man hätte wahrscheinlich früher gesagt utopistischsten Projekte. Ja? Also ich glaube, bevor es die Wikipedia gegeben hat, hätte man nicht gedacht, dass das funktionieren kann. Ja? Also das ist so ein klassischer Fall mit, es funktioniert in der Praxis, aber funktioniert es in der Theorie? Also es ist, insofern finde ich, wenn wir über so Dinge reden wie digitale Weltwunder, ja, dann ist, finde ich, die Wikipedia eigentlich schon das erste digitale Weltwunder. Ja. Vielleicht gibt es noch andere oder könnte man noch andere küren, aber ich würde sagen, es gibt keine Liste digitaler Weltwunder, wo die Wikipedia nicht ganz oben vorne mit dabei wäre.
Ja, das ist doch dann jetzt mal ein schönes Schlusswort. Die Wikipedia, das erste digitale Weltwunder. Ich glaube, das nehme ich als Titel für den Artikel dazu. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn ihr Zuhörenden jetzt vielleicht motiviert seid, doch mal euch mit dem Editieren-Button in der Wikipedia auseinanderzusetzen, dann schenkt doch der Wikipedia über Spenden, die in der Regel zur Weihnachtszeit gesammelt werden, etwas Mitarbeit. Nicht nur jetzt zum 20. Geburtstag, vielleicht auch ein bisschen mehr in der Zukunft. Guckt euch Artikel an, wo ihr das Gefühl habt, die sind noch nicht perfekt. Also ihr müsst nicht mit Israel oder USA oder Donald Trump anfangen. Es gibt da auch tatsächlich irgendwie Artikel, die niedrigere Einstiegshürden bieten und wo ihr vielleicht das Gefühl habt, ihr habt Ahnung davon, ihr könntet noch einen Mehrwert bringen, helft der Community, die Wikipedia zu verbessern. Und ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, der Netzpolitik-Podcast ist in allen gängigen Plattformen erhältlich. Wir freuen uns über Likes und dergleichen Werbung dafür. Und wir freuen uns über Spenden im Rahmen unserer freiwilligen Leserinnen und Hörerinnen Finanzierung, weil damit können wir bei netzpolitik.org noch viel mehr machen. Insofern vielen Dank, Leonard. Vielen Dank, Wikipedia. Vielen Dank, Wikipedia-Community. Wir sind sehr stolz auf euch.
Happy Birthday!